Wir sind jetzt fertig mit den Vorbereitungen, werden gleich die Türen schließen, Triebwerk anlassen und dann zur Startbahn wollen. Die Wetterbedingungen in Trieste ganz angenehm, 50 Grad warmer Boden.
Das Europäische Vermessungsamt will akustische Landkarten herausgeben, unter besonderer Berücksichtigung der Klänge, die mit dem Glück assoziiert sind.
Mit dieser Maßnahme nach dem Vorbild Bhutans bei der europäischen Bevölkerung eine Glückserhebung durchführen, die über die Verbreitung glücklicher Zustände und deren Entstehungsbedingungen Aufschluss gibt. Substrategie, die sich in den Rahmen der Strategie Europa 2020 einfügt, die eine Steigerung von Glück und Wohlbefinden als Schlüsselfaktoren für intelligentes Wachstum und nachhaltige Entwicklung in den Mitgliedsländern anschreibt und so weiter. Das Gesamtprogramm verfolgt 6 Prioritätsachsen mit insgesamt 58 thematischen Zielen. Wir sind thematisches Ziel Nummer 57. Erweiterung des europäischen Geoinformationssystems um akustischen Content unter besonderer Berücksichtigung glücksrelevanter Elemente. Genau.
Für eine akustische Landkarte fehlt es allerdings noch an verlässlichen Audiodaten. Unsere Bewerbung auf eine entsprechende Ausschreibung für akustische Landvermesser war erfolgreich. Und der Würfelkraft höherer Bürokratiegewalt verdanken wir es, dass wir verschiedene Orte in Italien stichprobenartig untersuchen dürfen, im Alphabet zwischen N und T gelegen. Neapel, Palermo, Rom und Triest. Zusammen mit einem Glücksgeodäten aus den Niederlanden.
Felicita. Akustische Vermessungen im Land des Glücks. Durchgeführt von Katharina Bieler und Stefan Scheib.
Ein Flugzeug hat uns über schneebedeckte Alpen gelupft und 1,5 Stunden nördlich von Triest auf einem kleinen Flughafen abgesetzt. Ein Bus bringt uns in die Stadt. Einfallende Dunkelheit. Blaue Lichtpunkte auf einem großen Platz, der zum Meer hin offen ist. Eine breite Mole legt sich weit hinaus aufs Wasser. Ein Stück weiter ist ein Kanal ins Straßennetz hineingeschnitten und das Meer ragt in die Stadt. Kleine Boote dümpeln dort. Ein Ponton wippt. Ein Mann steht auf dem Ponton in Mantel und Schirmmütze, auf einem Bein, das zweite angewinkelt und zur Brust hochgezogen, die Arme ausgebreitet, winkend.
Ich bin's, hier!
Das also ist Rob van der Loo, der Geodät, dem wir zugeordnet sind.
Kranvogels!
Eine leichte Brise lässt seine Mantelschöße flattern.
Das müsst ihr mal hören hier, der Ruf von der Kranich. Das klingt toll!
An seinem rechten Handgelenk baumelt eine Stoppuhr. Mit einem Schlenker katapultiert er sie in seine Handfläche.
Kranichschreie! Mein persönliches Glücksgeräusch, aber diesmal macht das ein Ponton. Ich habe 24 Stück in 3 Minuten gezählt. Das ist eine hervorragende Glücksdichte. Pass auf, das ist die Liste aus Brüssel, welche Planquadrate wir aufnehmen müssen, auf jeden Fall. Egal, ob Glück drauf ist oder nicht. Das ist für die Landkarten-Grundausstattung. Und dann, Brüssel schreibt, sollen wir uns bei den Leuten durchfragen nach dem Glück?
Soll auf die Expertise der Bewohner zurückgegriffen werden?
Also machen wir qualitative Zuwasserhebung. Dann die Orte aufsuchen, die sie genannt haben, und immer 3 Minuten dokumentieren. Den Beton nehmt ihr auf jeden Fall noch auf, für mich.
Der Geodät hat Geländeaufsicht und Projektleitung inne. Er hat das Untersuchungsterrain in ein Raster von Planquadraten eingeteilt und die Brüsseler Aufträge als zu bearbeitende Punkte eingetragen.
Ziel und Zweck.
Akustische Korrelate des Glücks im Rahmen des globalen Stadtklangs identifizieren und kartografisch zugänglich machen.
Wir beide sind fürs Praktische zuständig. Das heißt, die akustischen Momente, die sich an wie auch immer ausgewählten Punkten in einem gegebenen Planquadrat ereignen, mit Mikrofonen bestmöglich erfassen und aufzeichnen.
Wobei die tatsächlich dokumentierten Orte innerhalb der Planquadrate zufallsstichprobenartig auszuwählen sind.
Zur Sicherheit schneiden wir praktisch alles mit.
Gleiches gilt für die Auswahl der zu Befragenden in jeder Stadt, die ebenfalls mit stochastischen Methoden ermittelt werden sollen. Ihren Empfehlungen für glückliche Klänge und Orte ist in jedem Fall nachzugehen.
Nach und nach befüllt der Geodät seine Kartenmatrix auf dem Laptop mit unseren Tondateien.
So, ein paar Dateien können wir schon mal eingeben.
Jedem Punkt wird eine Tondatei zugeordnet.
Windern Straßenecke war das?
Ah ja, Via della Bora.
Das ist F6.
F6.
Unser Klangkataster für Triest enthält nach 7 Tagen Winde an verschiedenen Ecken, an losen Ketten und Straßenschildern, die Bora, den kalten Fallwind aus Nordosten, für den die Stadt berühmt ist, haben wir während unseres Aufenthaltes nicht erlebt. Das Wetter war zu gut.
Das war was anderes, ne? Wind in Schlüsselloch, das war das.
Ah, wo war das?
E4?
Ja, Mola Adagio, die gesungene Fassung.
Kannst du das mal kurz abspielen?
Ja, Moment.
Okay, auf E4.
Hart und hell klimpernde Kaffeetassen und Löffel. Eisengitter, wenn die Kaufleute ihre Läden öffnen. Etliche Kaffeemaschinen.
Kaffee
San Marco I3.
Die Tram rauf nach Opicina und der heisere Karst über der Stadt. Wasserwirbel an der Mole. Meer zwischen den Steinbrocken an der Strandpromenade. Das Meer bei Grado.
Ah, das ist am Golf gegenüber, das hat keinen Plan.
Gut, lass ihn mal von Ost nach West durchlaufen. Ja. Bisschen langsam, bisschen langsam.
Sono splash del mare che si infrange sugli scogli.
Il suono del mare.
Vabbè, il rumore del mare.
Le onde del mare a Napoli.
Das größte Glückspotenzial ist scheinbar das Meer. So viel können wir schon sagen. So rund 70% Nennung, also 65, 70.
Il rumore delle onde
splash.
So halten wir unsere technisch erweiterten Ohren in die Strandluft, vergraben an bezeichneten Stellen Tonabnehmer im Sand oder verstecken sie unter Kieseln und lassen die Brandung darüber spielen, senken Minimikrofone zwischen den großen Steinbrocken einer Uferbefestigung ab, auf denen man im Sommer liegen kann, Bauch und Backe auf dem warmen Fels, das Ohr frei über einer Spalte.
Per me la felicità a Trieste è stare in riva al mare, soprattutto d'inverno.
Per me a Trieste il luogo della felicità è la spiaggetta del cielo.
Das Meer beglückt im Sommer, so sagen sie in Neapel. Es tröstet gerade im Winter, so sagen sie in Triest.
Parte di qualcosa più grande.
Das Gefühl stellt sich ein, Teil von etwas Größerem zu sein, von etwas fast Unendlichem. In Gegenwart des Meeres bedeutet das Glück die Abwesenheit von Angst. Sein Rauschen wäscht die Seele aus. Einmal im Jahr mindestens, für eine Woche, brauchen sie das Meer. Anders geht das Leben nicht.
Non si può vivere senza il ricordo del mare, perché non è da.
In einem Badeort lässt sich eine sehr alte Frau von 2 Jüngeren zum Strand hinunterführen. Einmal geht es noch, ganz langsam, ganz hinunter, bis zum Wassersaum. Nackte, schrumpelige Füße in Schlappen. Das feuchte Element, streicht darüber. Auf einer Insel salutiert ein Sarg auf dem Weg zur Kirche vor dem Meer. Erst dann zieht der Leichenzug ins Gotteshaus. Ein kleiner, schlohweißer Herr bleibt allein auf dem hellen Kirchplatz zurück. Er hält ein aufziehbares Kindergrammophon in der Hand und lässt es spielen. Melancholie, du freundliche Nymphe, dir weihe ich mein Leben. Wer deine Freuden nicht zu schätzen weiß, ist der wahren Freuden nicht wert. Einen Uhrensammler haben wir noch besucht, in Triest, in P6. Ein freundlicher Herr, der in einen grauen Dreiteiler eingepackt durch seine Tage geht. Er hält nichts vom Glück, denn es existiert bloß im Nu.
La felicità è solo dell'attimo, non è del tempo che scorre.
Das Glück gehört nur dem Augenblick, sagt er, nicht der verstreichenden Zeit. Es kann sich gar nicht in die Zeit erstrecken. Ein Funke, der gleich wieder verglimmt. Er hat deshalb Zweifel, dass wir es überhaupt aufnehmen können, das Glück, mit unseren Apparaten. Wir spielen ihm ein Beispiel vor.
Il suono delle onde del mare sulla spiaggia. Quella è la malinconia.
Das ist der Klang der Melancholie, findet er. Andere hätten dieses Geräusch genannt, fragt er uns. Und vom Glück gesprochen?
Questi parlano della felicità, però.
Ha! Die verwechseln etwas. Reichtum, Glück und Seligkeit sind drei schwierige Vokabeln. Sie riechen nach Gefängnis. Ich fange sofort an, mich zu sorgen, meint er. Er bevorzugt bei weitem die Melancholie. Sie mache das Leben erträglich. Das Leben sei zwar nicht eben unerträglich, aber doch im Allgemeinen ziemlich hart. Die Melancholie bestehe in der Zeit, in jedem Sinne dieses Ausdrucks. Das mache sie so angenehm. Und wenn sie einen verlasse, nun, dann passiere nicht viel. Wenn einen hingegen das Glück verlasse. In den Wellen klinge die Malinconia. In den Wellen, die wiederkehren und im Sande verlaufen. Malinconia, die Melancholie. Malinconia sei aufs Freundlichste verbunden mit der Zeit. Oder das Geräusch raschelnder Blätter in Bäumen. Der Uhrensammler zitiert Giacomo Leopardi mit einem Gedicht. Dieses Geräusch bedeutet das Leben, das immer von Melancholie umflossen ist. Von Melancholie, nicht von Traurigkeit. Von Melancholie, von Malinconia.
Und wenn in dem Buschwerk aufrauscht der Wind, so überkommt es mich, dass ich dieses Lautsein vergleiche mit jener endlosen Stillheit. Und mir fällt das Ewige ein.
Nein. Nachtzug nach Rom. Das höchste der Reisegefühle. Liegend mit dem ganzen Körper das Fortbewegtwerden spüren. Die Unebenheiten des Untergrunds, die kleineren Schwellen, die Abweichungen von der Geradheit des Streckenverlaufs, leichte Variationen der Geschwindigkeit, die einen die Trägheit der eigenen Masse erfahren lassen. Das sanfte, unregelmäßige Rütteln lockert die Scharniere des Bewusstseins. Man kann sich selbst in den Schlaf begleiten, kann fast miterleben, wie sich das eigene Bewusstsein schließlich ausklingt und loslässt. Einschlafen, während der Zug fährt, aufwachen, wenn er steht. Beglückt feststellen, wir sind noch nicht da. Wieder einschlafen, wenn er fährt, aufwachen, wenn er steht.
Die erste Glücktheorie stammt von einem Mathematiker.
Gegen 2 hält der Zug in Bologna.
Francesco Grimaldi, Mitte 17. Jahrhundert, Jesuitenpater. Hier in Bologna. 1642, Geburtsstunde der exakten Wissenschaften. Aber exakte Wissenschaften ohne Uhr.
Was ist?
Wir haben zu dritt das Viererabteil im Liegewagen für uns. Der Geodät hat sich in eins der oberen Betten quartiert, wir in die unteren. Jetzt schaltet er das funzelige Nachtlicht an, lässt seine Stoppuhr an ihrer Schnur ab, bis sie auf Augenhöhe zwischen unseren beiden Pritschen baumelt.
Ja, ja.
Exakte Wissenschaft ohne Zeitmesse, das geht überhaupt nicht. Habt ihr gesehen, bei dem Uhrenversammler, die Nachbau von der Huygens-Uhr? Die große Vitrinekast da, mit dem Messengriff. Die erste Pendeluhr überhaupt. Gebaut durch einen Holländer. Aber das Prinzip haben vor ihm ein paar Bolognese Jesuitenpaters ausprobiert. An ihre eigenen Leiber sozusagen.
Es ist mitten in der Nacht.
Unser Geodät hält offenbar jetzt die Gelegenheit für geeignet, uns über die wissenschaftshistorischen Hintergründe unserer gemeinsamen Arbeit aufzuklären.
Also pass auf, die Frage war eigentlich, wie lange braucht ein Kugel, die man von oben fallen lässt, vom Asinelli-Turm hier in Bologna, bis sie aufkommt auf den Kopfsteinpflaster? Galilei hat 40 Jahre lang nachgedacht über das Problem und dann hat er gesagt, so muss es sein. Hier ist meine Theorie, das sind die Fallgesetze. Damit kann man das ausrechnen. Aber er konnte seine Fallgesetze nicht beweisen. Also in der Praxis, in het echt, ohne Zeitmessen für kurze Abstände. Das Fallen geht viel zu schnell. Dann hat er eine Holzrinne gebaut und schief aufgestellt. Da hat er die Kugel hinunter rollen lassen. Das ist so ähnlich wie Fallen, aber langsamer. Neben der Rinne hat er ein Wasserbehälter gehabt, mit einem kleinen Loch drin. Und jetzt los. Kugel rollt, Glas unter dem Behälter halten, Wasser auffangen. Kugel kommt unten an, Glas schnell wegnehmen und auf die Waage stellen. Das ist sein Maß für die Zeit. Galilei hat die Zeit mit verrinnendem Wasser aufgewogen. Das ist reine Poesie. Die verrinnende Zeit kriegt ein Gewicht. Das ist unglaublich. Je mehr von ihr vergeht, desto mehr von ihr ist geworden. Gewicht ist aber eigentlich die Eigenschaft von Raum, von räumlichen Körper.
Es folgt ein kleiner Exkurs zum unterschiedlichen Charakter der beiden Hauptdimensionen, die unser Leben aufspannen, Zeit und Raum. Und wie wenig vergleichbar sie doch wären.
Im Raum kannst du in zeitlicher Abfolge alle Punkte aufsuchen, wo du willst. Gestern waren wir in Triest, morgen in Rom. In der Zeit können wir uns nicht platzieren, wo es uns gefällt. Wir können keine beliebigen Punkte aufsuchen. Wir sind immer jetzt. Ach, sowieso hat die Zeit überhaupt keine Punkte. Aber wir haben so einen räumlichen Verstand. Der macht aus der Zeit einen Strahl. So eine Linie wie im Raum. Wie ein Meterstab. Mit kleinen Strichlein aus Unterteilungen daran. Für die Sekunde, Minute, Stunde, Tage, Jahre. Aber die Zeit ist nicht so. Sie besteht nicht aus Unterteilungen und Punkten. Sie ist der Verlauf. Sie ist ganz verschieden vom Raum. Die Zeit ist nicht wie der Raum. Sie wird oder sie vergeht.
Alles, was mit der Zeit zusammenhängt, kann unser räumlicher Verstand ganz schwer beschreiben, findet er. Zeit muss man erfahren.
Pass auf. 1, 2, 3, 4. Hier, trink, Schwesterchen. Das sind 4 Sekunden Wein.
Hast du Wein dabei?
Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen.
Das ist gut.
Also jedenfalls, Galileis Wasseruhr war nicht präzise.
Rob van der Loo nimmt seine Stoppuhr, hält das Schnurende in der einen und wägt das Gehäuse in der anderen Hand.
In Bologna haben dann ein paar Jesuitenpaters den Fall einer Kugel verglichen mit einer anderen Kugel, die eigentlich auch fällt. Der ist aber festgebunden an eine Schnur und dadurch pendelt er ziemlich regelmäßig. Hin und her.
Er zieht die Schnur gerade und lässt das Gehäuse los.
Und die Ausschläge kann man zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Aber wie lange dauert jetzt so ein Pendelschlag? Also genau. Das muss man vergleichen. Grimaldi hat zum Vergleichen nur den Himmel. Die Sonnenuhr oder der Sternentag. Die Sonnenuhr ist zu ungenau, also der Sternentag. Pass auf, es ist der 12. Mai 1642. 2 Tage vor Vormond. Pendeleichen im Archicinaggio in Bologna. 9 Pater sind an der Gang. Pendel hängt 3 römische Fuß, 4 Zoll lang, ungefähr 100 Zentimeter. Das hat man ausgerechnet, dass das für eine Schwingung ungefähr 1 Sekunde braucht. Einer schaut durchs Fernrohr in den Nachthimmel. Der Schwanz vom Löwen zieht gerade an der Meridianlinie vorbei. Los geht's. Pendel schwingt und de, tre, quattro, cinque, sei.
9 Patres zählten reihum die ganze Nacht durch und den nächsten Tag, bis es wieder dunkel war. Einen vollen Sterntag durch. Kein Augenblick entgeht.
Sie sind fast durch, geht gerade im Mond.
Dann schaut der Pater, der an der Reihe ist, es ist Grimaldi, beim Zählen nach dem Mond.
Ist fast voll.
Und versäumt einen Schlag oder 10. Vielleicht auch keinen. Es war hinterher nicht genau zu sagen. Ihm ist ein großer Gedanke durch das Herz oder durch den Bauch gegangen. Vielleicht auch durch den Kopf.
Ein mächtiger Gedanke hat sich auf einmal durch ihn hindurch bewegt.
Ihn in aufeinanderfolgenden Worten darzulegen, hätte mindestens einige Stunden in Anspruch genommen.
Aber wie lange hat es gedauert, ihn zu denken?
Grimaldi zählt weiter, ewig mit dem Zweifel, ob und wie viele Einheiten ihm entgangen sind. Und er wendet sein Leben daran, diesem Gedanken, der mit der äußersten Gemütsbewegung einherging oder sogar identisch mit dieser war, einen sprachlichen Ausdruck zu verleihen. Am Ende hat der Mathematiker ihn in einen Zahlenausdruck übersetzt. Er bemerkt selbst dazu, dass ihm diese Übersetzung als die treffendste erscheint.
Das Glück ist eine gefühlte Null. Zeit ohne Dauer.
Pendelnde Kugeln, gefüllte Nullen und Vollmonde schwingen mit unterschiedlichen Perioden kreuz und quer hinter unseren Lidern. Ein vielschichtiges Kontinuum paralleler Rhythmen, denen sich unser Bewusstsein hingibt und dabei verdriftet. Dann hat das Kontinuum noch einen Aussetzer und durch diesen Spalt fallen wir in die zeitlose Abwesenheit von uns selbst, die man Schlaf nennt.
Attenzione, il treno Intercity Notte 771 di Trenitalia arriverà a Roma Termini alle ore 7:25 minuti al binario 2. Roma Termini.
Pass auf. Warum machen wir so?
Noch am Bahnhof breitet Rob van der Loo einen großformatigen Stadtplan aus. Er schnappt sich ein paar Passanten und lässt sie Spielsteinchen über das Stadtplanspielfeld rollen.
Scusi, Signora.
Und Punkte für ihre Glücksorte kleben.
Signora.
Devo lanciare?
Sì, sì.
Ah, allora, qua cosa c'è?
Se lungo tevere per la famiglia.
Guarda, qui, Villa Configlie.
Scusi, signora, se la felicità ha un suono, quale per lei?
Il suono dei pappagalli verdi. Sono su tutti gli alberi.
Ah, gli uccelli.
Però è bello.
Vögel.
Però è un canto, è bellissimo, perché è inaspettato.
Sì, sì.
E quasi non si vedono perché sono verdi come gli alberi, quindi uno guarda...
Pappagalli verdi, grüne pappagalli. Man sieht sie gar nicht, sagt sie. Grüne, grüne Bäume.
E poi forse li vede, ma prima li sente.
Zuerst hört man sie. Wir müssen nachher 14, Parco Pamphili.
Okay, 14.
Der erwürfelte und mit Empfehlungen gespickte Weg führt vom Parco Pamphili zum Ponte Sisto, auf die Tiberinsel, zur Piazza di Spagna. Und nach ein paar Tagen zeigt sich, dass die grünen Papageien auf fast allen Aufnahmen zu hören sind, auch im Parco Borghese, auf der Piazza Lutero, im Giardino degli Aranci. Sie zerkritzeln sämtliche Planquadrate der Stadt vom Luftraum aus, den sie hörbar beherrschen. Zusammen mit den Krähen.
Herr Rob, das ist für dich. Hör mal.
Ja.
Und den Möwen.
Das ist Rom, M2, L1, E7, F5. Ja. N5, D6,
ci sono come queste infiltrazioni naturali che sono molto interessanti.
Die Natur sickert in unsere Städte ein, sagt eine Stadtplanerin. Dabei haben wir sie für Menschen projektiert. An Tiere haben wir gar nicht gedacht. Eine Parallelgesellschaft, die auf unsere Planquadrate pfeift. Seit einiger Zeit sind auch Seevögel in die Stadt vorgedrungen. Ihr Schrei mischt das Meer in unsere Gedanken. Die Römer müssen damit leben, dass sie ein paar Kilometer im Landesinneren wohnen und nicht zum Abendspaziergang ans Meer können, sondern dafür eine S-Bahnfahrt von 50 Minuten in Kauf nehmen müssen. Umso größer die Sehnsucht. Auf unserem Stadtplan können sie uns diesen Ort des Glücks gar nicht markieren. Die Karte endet unterhalb von Turm Arancia. Ostia ist noch ein Stück weiter. Grüne Punkte mit Pfeilen tummeln sich deshalb in der linken unteren Ecke des Stadtplans.
Die Zeit hat Lücken.
Ah ja?
Immer, wenn ich bestimmte Vögel höre, falle ich in so eine grimaldische Lücke.
Hier ist eine gute Stelle.
Oder eine Einbuchtung.
Ja, so mache ich.
Eine Ritze, ein Spalt.
Im S-Mikro auf 1 und 2.
Oder eine unvorhergesehene Abbiegung.
Wie meinst du das?
Wo sich der Verlauf von der Zeit auf einmal eingefaltet hat. Zu einem kleinen Mäanderornament.
Ein was?
Wie ein Schmuckband zum Beispiel an so einem griechischen Tempel. Mhm. Immer noch die fortlaufende Linie, aber sie geht parallel zu sich selbst einen verschlungenen Extraweg und biegt dann wieder auf ihre gerade Trasse ein. Und keiner hat es gemerkt. Das ist großartig. Man muss einen Weg finden, da drin zu bleiben, in die grimaldische Lücke.
Okay, 3 Minuten. Aufnahme mir, Ostia.
Grimaldi hat ja nicht gerade viel berichten können über sein ekstatisches Moment. Bloß, dass er sich dabei in äußerster Gemütsbewegung von der Stetigkeit der Zeit gelöst hat. So hat er es gesagt.
Schau mal, die alte Frau.
Er hätte uns schon gerne mitgeteilt, wie das geht, aber wie? Mathematisch ausgedrückt war es einfach. Glück ist die Aufhebung der Zeit aus Dauer. Also, Glück ist gleich gegebene Dauer multipliziert mit Null. Und die Null, ja, die Null ist ein Kreis. Und was die einmal umschlossen hat durch Multiplikation, das bleibt auch da drin.
Rob?
Ja?
Ich nehme auf.
Ah, ja gut. Bin schon still.
Der Wassersaum spielt mit den nackten Füßen einer alten Frau. Einen Blick lang schließt sie die Augen.
Un posto che mi ha fatto felice è l'isola del Tevere.
Il Tevere.
Il Tevere.
È il rumore dell'acqua.
Die Römer in der Stadt trösten sich mit dem kleinen Wasser, dem Tiber. Il suono dell'acqua. Der Klang des Wassers. Sie verbinden ihn mit dem ersten Rendezvous, mit dem ersten Kuss, sogar mit der Geburt der Kinder, weil man im Hospital auf der Tiberinsel entbinden kann. Sie trösten sich mit den Springbrunnen, von denen es unzählige gibt, und mit dem Plätschern der Trinkbrunnen, die überall in der Stadt aus dem Straßenpflaster ragen.
War da ein Aussetzer?
Lass mal laufen. Muss man rausschneiden.
Mann. Digitale Gerät.
So, egal jetzt. Wir brauchen noch was. Geht's los?
Es ist der letzte Tag in Rom und in G12 stolpern wir zufallsgemäß in ein Spielzeugmuseum. Wir sind die einzigen Besucher und der Direktor verwickelt uns in einen Spielenachmittag.
Bello, der rumore. Il rumore di incidente.
Was ist das?
Zeig mal. Ja,
che cos'è?
Das ist schön. Hier, das sieht so.
Dunque, la felicità è una cosa un po' troppo complicata da spiegare. Non lo so nemmeno io che cos'è la felicità.
Der Direktor zieht einen Blechpinocchio auf. Er findet, Glück sei doch ein sehr hoher Begriff. Er kann kaum sagen, worum es sich dabei eigentlich handelt. Jedenfalls ist es selten. Und im Moment, da wir es erleben, sind wir uns seiner gar nicht bewusst. Erst danach, später. Im Moment, da wir das Glück erleben, nennen wir es Vergnügen.
Lo interpretiamo come piacere. È un piacere. Ecco, adesso stiamo qui, è un piacere, no?
Und zu unserem Vergnügen legt er eine Schallplatte auf. Nein, über das Glück lasse sich in Worten rein gar nichts sagen. Das Glück geschehe in Abwesenheit des Bewusstseins. Es sei in gewissem Sinne sein Gegenteil.
Grimaldi war mit dem Zählen gar nicht so unglücklich. Eins mit der Zeit und die Zahlen ein Geländer an ihrem Verlauf. Vielleicht ein bisschen ein spartanisches Geländer. Nicht so wie ein Rosenkranz oder eine Musik. Aber ein Geländer.
Okay. Oh, hast du schon geparkt?
Ich habe nur gedacht, das ist nicht alles. Was ich beim Zählen tue, ist 1 bis 9. Aber was ich erlebt habe in der Nacht beim Eichen vom Pendeln, als ich dem Mond ins Gesicht geschaut habe, das war null. Und beides gehört zusammen. Vielleicht ist eins der Schatten vom anderen.
Neapel, Campi Flegrei, die brennenden Felder westlich der Stadt. Oberirdischer Teil eines Supervulkans, dessen Caldera sich unter Wasser weit in den Golf erstreckt. Die Solfatara, einer seiner Krater an Land. Sie zu besuchen, war hier die erste Empfehlung für einen glücklich klingenden Ort. Die Erde unter uns ist hohl.
Das müsst ihr probieren.
Wir gehen über einen dünnen Deckel, der locker auf den Topf gesetzt ist, in dem Steine gekocht werden.
60 Glücksimpulse pro Minute.
Wir liegen bäuchlings auf dem staubigen Boden.
Das ist kaum zu überbieten. Gut, es sind keine Vögel.
Man hört von Höhlen, Verbindungen, die bis nach Neapel reichen. Bis zu den Kavernen unter der Stadt, in denen sich gelber Wind sammelt. In der Solfatara steigen auf dem umgekehrten Wege die Geräusche der Stadt aus dem brudelnden Schlamm. Nicht weit davon, auf halbem Weg zurück nach Neapel mit Blick auf den Golf, steht eine gebrechliche Frau am Meer. Bei ihr steht ein kleiner, schlohweißer Herr. Sie winken einer Insel, die vor ihren Augen im Meer versinkt. Die Brandung streicht so lange über ihre Spitze, bis das zu locker sitzende Gestein abgetragen ist. Die Ausläufer der Brandung streichen über die Füße der alten Frau. Ihre Schlappen sind mit zwei großen Seidenblumen besteckt. Sie schaukeln auf der Welle, die ihre Füße bedeckt. Einen Moment lang sieht es so aus, als würde die Welle die leichten Blüten hinaustragen und mit den Blüten auch die leichten Schlappen und die leichte Frau, deren Füße darin stecken. Sie würde hinausgetragen, stehend, eine schwimmende Skulptur in würdevoll gebeugter Haltung, behängt mit einem geblümten Sommerkittel. Der Wind finge sich darin wie in einem Segel, drehte sie wie eine Tänzerin um die eigene Achse, so dass sie nun uns grüßte aus der Ferne mit ihrer immer noch winkenden Hand. Erst vor ein paar Wochen hat der Meeresboden die Insel unter Feuer und Rauch zur Welt gebracht. Jetzt ist sie schon wieder im anderen Reich. Gesunken ins Jenseits des Wasserspiegels. Unterdessen stürzen in einem Palazzo in der Via Nilo Teile des Fassadenstucks am Kranzgesims des oberen Stockwerks in den Lichthof. Ein dicker Herr in Uniform steht dabei und beaufsichtigt den Zerfall. Auf seine Veranlassung kommt ein junger Mann und kehrt die zu Staub zerbröselten Atlasfigurinen auf. Zwei Frauen folgen mit Putzeimer und Feudel. Dann ist alles wieder picobello.
Thank you. Non tengo titolo, non tengo rendite, tengo...
Das ist auch so drüber, oder? Da.
Gerade eine schöne Aufnahme.
Okay. Was nächste?
Quartieri Spagnoli?
Fernando, ja.
Das war es.
Okay. Und.
So, was ist das jetzt? Brüssel.
Ah. Betrifft. Erinnerung an Einreichung Ihres Zwischenberichts.
Ja, ja.
Bitte beschreiben Sie die während der bisherigen Laufzeit des Projektes durchgeführten Aktivitäten und erreichten Ergebnisse.
Ja, komm, wir machen mal
in
weiter.
Diesem Zusammenhang stellen Sie bitte die im Rahmen des Projektes durchgeführten Aktionen den im Auftrag aufgeführten Aktionen genau gegenüber. Stellen Sie in literarischer Form die Attraktivitätsfaktoren Ihrer untersuchten Projektgebiete dar. Die qualitativen und quantitativen Unterschiede im Glücksaufkommen in den Mitgliedsländern sind weiterhin erheblich. Um diesbezüglich eine Harmonisierung anstreben zu können, schätzen Sie bitte die bisher untersuchten Gebiete ein und übernehmen Sie dazu die Tabelle der Indikatoren, die unter Punkt 3.4.2 Ihrer Auftragsunterlagen aufgeführt ist, und ergänzen Sie...
Ja, und dann noch Philomarinus Glöckchen.
Ah ja.
Mhm, ein Besuch für das alte Observatorium, das ist hier.
Die Glöckchen am Seismographen von Filomarino. Ein Glücksgeräusch, das uns ein Vulkanologe nennt. Sie klingeln, wenn die Erde bebt. Im alten Observatorium am Vesuv ist er aufbewahrt, dieser älteste Seismograph der westlichen Welt, konstruiert 1794 von Ascanio Filomarino, Mathematiker, wie Grimaldi. Und auch er beobachtete ein Pendel, ein ruhendes Pendel. Er studierte, wie es von den Erschütterungen der Erde in Schwingung versetzt wird. Damit dieses Ereignis hörbar sei, brachte er die kleinen Glöckchen rund um das kugelförmige Pendelgewicht an. Ein zärtlicher Alarm.
Il più antico sismografo che noi abbiamo si chiama Filomarino. Allora lui inventa questo, a metà del Settecento, inventa questo strumento, che è un pendolo normale. Al pendolo attacca un filo sottile.
Die Erschütterungen der Erde rühren aus einer fernen Zeit. Vor 540 Millionen Jahren zerbrach ein kambrischer Superkontinent. Seither treiben seine Bruchstücke über den Erdmantel. Nordafrika zum Beispiel kam zeitweilig über dem Südpol zu liegen. Die Erdplatten steuerten voneinander weg und aufeinander zu, wobei ihre zwar langsame, aber unaufhaltsame Masse Kollisionen bewirkte, deren Folgen wir als Gebirge bezeichnen. Kleinere Stücke brachen von den größeren ab und ein paar von ihnen schoben sich schließlich den bekannten italienischen Stiefel zurecht, dessen Seitennaht der Apennin bildet und dessen Schaft nach Norden drückend die Alpen auffaltet, wodurch er einen voluminösen Besatz erhält. Aber der Stiefel bricht unter dem fortgesetzten Druck gleichzeitig wieder auseinander. Irgendwann wird Apulien mit Albanien zusammengehören, Rom wird noch an Rest Europa hängen und Sizilien wird keine Insel mehr sein.
Molto complesso il movimento, quindi ancora spinta dell'Africa verso l'Europa e anche apertura del terreno.
Die Erde schleppt in ihrer steinernen Haut ihre eigenen Äonen durch die Zeit. Die Lücken und Spalten, die sie dabei in ihre Kruste reißt, die Krater und Kalderen, galten dem Altertum als Abgründe zur Hölle. Dem Vulkanologen erscheinen sie eher als eingefaltete Glücksmäander. In einem unberechenbaren Augenblick, den er natürlich zu berechnen sucht, stülpen sie sich aus und verschlingen glutrot die Zeit. Begleitet von einem Geräusch, das ihm ein noch größeres Glück sei als die Glöckchen, sagt der Vulkanologe. Das Geräusch der Erde selbst, etwa das Rumoren des Stromboli, Ein immer aktiver Vulkan vor Sizilien im Äolischen Meer. Kein Geräusch, das Ruhe gibt. Ein Geräusch, das einem eine gewaltige Ladung verpasst. Fahrt nach Stromboli und hört selbst. Ein Geräusch, das etwas auslöst.
Stromboli? So, ich hab's mal notiert für eine Anfrage an Brüssel. Aber ich glaube fast, den Stromboli macht schon ein anderes Team.
Flug nach Palermo.
Ah, Brüssel schreibt. An allen Teams aus gegebenem Anlass, bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Tonaufnahmen in einwandfreiem Zustand an die Datenzentrale übermitteln. Ah ja, die meinen unsere Aussetzerchen. Ja, das passt schon. Ich habe denen schon geschrieben im Zwischenbericht. Wir zeichnen jetzt auch die paradoxe Parameter von der Zeit auf. Ah, und noch eine. Okay. Brüssel genehmigt die förderunschädliche Ausweitung der Maßnahme auf das Gebiet Stromboli.
Ah ja?
Wenn wir in Palermo durch sind. Den Hinweisen aus der Bevölkerung ist in jedem Fall nachzugehen und so weiter. Ich denke, auf dem Stromboli passen wir das Raster ein bisschen an die Höhenlinie an. Der ist ja 900 hoch, der Krater ist auf 700 Meter. Den Teil unter Wasser müssen wir ja leider weglassen. Das wäre nochmal 2000 Meter. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich mache uns den Plan, jetzt erstmal Palermo.
Straßenhändler singt, sodass wir augenblicklich Wurzeln schlagen. Ein anderer preist seinen Hering an. Eine Plastikflasche versucht klangvoll die Straße zu überqueren. Einer zeigt uns einen Platz, mitten im lauten Zentrum, unwirklich still, wie ausgeschnitten. Jemand spielt Klarinette. Jemand kehrt. Das Glück sei der Urton.
Forse è al punto zero.
Il suono delle onde.
Der Rhythmus des Meeres.
Che acquistano un ritmo.
Die Gesamtheit der Töne, die im Raum schwebten und Farben strahlten.
I suoni che galleggiano sospesi. Come una galassia.
Es stecke im Klang des palermitanischen Dialekts, der aus einem einzigen großen Glissando an Vokalen besteht.
Queste vocali è un po' glissate fra di loro. Non so, frasi come sangue mio. Hanno un suono, una musicalità intraducibile in altre lingue. Se io dico sangue mio in italiano, ho rotto l'incantesimo.
Aber den unvergleichlich musikalischen Dialekt hört man immer weniger, erzählen sie. Und die Straßenmärkte sterben aus. Und der Gesang der Händler wird seltener. Das Glück wirft immer einen Schatten, sagen sie. Der Schatten des Glücks ist die Melancholie.
Thank you.
Musiker nimmt uns mit hinaus vor die Stadt, an den Ort seiner Kindheit. Das Haus seines Onkels steht nicht mehr, aber sein Glück ist immer noch da. Rupp reckt seinen Kopf. Sein langer Hals ist leicht gedreht. Seine Nase zeigt in die Pinie über ihm.
Ja.
Um sein Ohr ist es ganz rot geworden.
Das ist nah dran. Das ist...
Mitteilung an alle Teams. Einer unserer Geodäten, die in Schweden arbeiten, ist seit der vergangenen Woche verschwunden.
Der hat's wahrscheinlich geschafft.
An der französischen Atlantikküste sind alle Kollegen eines Teams verschwunden. Beteiligt waren zwei Polen und eine Portugiesin. Wir mahnen die Mitarbeiter aller Teams zu mehr professioneller Distanz zu ihrem Untersuchungsgegenstand.
Pass auf, die haben die letzte Tondatei von dem Team analysiert.
Ah ja?
Aufnahme im Marais Portefeuille, beim Kanufahren die alte Salzkanäle. Mhm. Die rudern ganz ruhig, keiner spricht. Dann hört man eine Kuh, wieder ruhen, ganz ruhig. Und an zwei Stellen ist nichts. Einmal für 2,1 Sekunden okay. Und einmal 1,7 Sekunden. Wie ausgeschnitten.
Wie 2,1 und 1,7 Sekunden?
Schon lang.
Das hat man jetzt noch nicht, ne?
Erhebung hat zum Ziel, akustische Glückskomponenten aufzufinden und zu dokumentieren, hingegen nicht im Rahmen von Selbstversuchen in ihnen aufzugehen. Siehe Punkt 9.1.1 des Projektauftrags.
Gut, gut. So, heute noch eine Nachtaufnahme. Die können wir aber von der Wohnung aus machen. Und dann sind wir durch. Wir lassen einfach laufen und nehmen dann die besten 3 Minuten raus.
Und wer hört das nachher durch?
Losen wir aus.
In dieser Nacht verlieren wir unseren Geodäten an die Möwen. Die Wehmut, ihr Schrei, zog aus seiner Brust einen herzzerreißenden Faden und ihn selbst daran hängend hinauf in die Luft. Jedenfalls ist er nicht mehr da.
Hey Rob, was machst du da?
Psst. Möwen, mitten in der Nacht. Ich höre ein bisschen die Aufnahmen mit.
Rob?
Psst, Aufnahme. Hör mal.
Die Tondatei aus dieser Nacht hat wieder Aussetzer. Mehr als jede vorher. Wir prüfen unsere Geräte, aber alles scheint in Ordnung. Am nächsten Tag schicken wir die Aufnahme nach Brüssel. Die Zentrale moniert:
Die Qualität Ihrer Aufnahmen verringert sich.
Wir zurück. Auch unser Geodät ist verschwunden.
Lassen Sie die gebotene Vorsicht walten und fahren Sie fort. Wir erwarten Ihre Berichte nunmehr täglich.
Als die Nacht anbricht, legen wir ab nach Stromburg. Im Fährhafen kauert auf einer Holzbank eine alte Frau. Auch der schlohweiße Herr mit seinem Grammophon ist da. Er zieht es auf. Sie winken. Sie winken uns. Und dann erkennen wir noch den Geodäten, mit seiner pendelnden Stoppuhr in der Hand. Oder? Aber da sind wir schon aus dem Hafen. Die Dunkelheit wird dichter. Vielleicht haben wir uns getäuscht. Aeolus schenkt uns einen Sack Wind. Seine schwimmenden Eilande treiben an uns vorbei. Singende Sirenen begleiten die Fähre über Nacht zu seinen Inseln. In welchem Augenblick verschwinden die Geodäten? Die Frau in der Trekkingagentur warnt vor dem Aufwand einer Tonaufnahme eines Ausbruchs. Lasst es sein, sagt sie. Lasst es sein, das schafft ihr nie. Geht lieber spazieren, geht wandern, esst Pizza. Wir steigen trotzdem hinauf. Dokumentieren auf den vorgesehenen Höhenmetern.
Stromboli, Meeresniveau, 0 Meter.
Das Meer räuspert sich unter den Lavakieseln am Strand.
Das ist jetzt in den Serpentinen auf 100 Meter.
Der Vulkan schaut aus dem Meer, ein feiner Kegel. Grau von fern, dunkelgrün und schwarz von nahem. Im Frühjahr ginstergelb verschleiert. Es heißt, der Stromboli breche häufig aus. Selten stark, meist so, dass das in einer feuerroten Fontäne ausgeschleuderte Gestein wieder in seinen Krater zurückfalle. Sein Rumoren sei überall zu hören. Wir hören nichts. Wir schauen auf.
200 Meter.
Eine der Felsgestalten in der Höhe Schön. Sieht aus wie ein Rhinoceros. Auf seiner Nase hüpfen weiße Ziegen.
400 Meter.
Er spricht noch immer nicht. Wo der Krater sein muss, entweichen feine, hellgraue Schwaden. Keine Explosion.
Aschefeld.
Vegetationsgrenze. Tief unter uns der Ort. In kleinen Serpentinen führt der Weg über ein steiles Geröllfeld.
600 Meter, Wolke.
Eine Wolke verhüllt unser Ziel. Und weil wir aufsteigen, steigen wir in die Wolke ein. Auf dem Gipfel können wir kaum zwei Schritte weit sehen. Wind pfeift in unseren Ohren. Dort unten sei der Krater, heißt es. Wir stünden quasi am Rand. Weiße, nasse, undurchsichtige Luft. Wir warten. Es dämmert. Nichts. Nacht. Wir steigen ab, durch tiefen Vulkansand, steil an der ehemaligen Feuerrutsche entlang. Wie Tiefschnee fühlt es sich an und immer abwärts, abwärts. Und plötzlich, da uns der Gipfel, den wir zurückgelassen haben, Windschatten gibt und die Ohren wieder frei werden, eine Bewegung wie von Wind, aber nicht in Blättern. Als eilte uns etwas nach. Etwas, das viel geübter war, sich hier zu bewegen als wir. Etwas, das hier zu Hause war. Etwas, das den Berg bewohnte, dem der Abhang gehörte und uns jetzt entdeckt hatte. Oder das wir geweckt hatten. und dass nun unseren Abstieg mitten in der Nacht freundlich begleiten, mit uns spielen oder uns verscheuchen wollte. Kobolde fallen einem ein. Ankündigung von etwas? Oder Ausläufer? Eine kleine Ladung schießt uns ins Mark. Mein Körper vernimmt das Geräusch zuerst mit dem Rücken, zwischen den Schulterblättern. Von dort fällt es hinunter ins Herz und klettert gleichzeitig die Wirbelsäule hinauf in den Kopf, breitet sich über die Schädeldecke aus und kräuselt sich in meinen Felsenbein. Das Ohr öffnet sich. Das Herz pumpt das Kullern durch alle Adern. Wir sind in eine Einbuchtung in der Zeit gefallen. Aber wir haben es nicht geschickt genug angestellt, denn wir sind nicht drin geblieben. Rückreise. Fähre, Stromboli, Neapel. Morgen über Nacht nach Florenz und mit dem Nachtzug nach Deutschland. Wieder eine Fährpassage über Nacht. Bevor wir zum Schlafen in die Kabinen gehen, stehen wir draußen an der Reling, schauen ihr zufällig noch einmal hinüber zum schweigsamen Vulkan. Schon 1,5 Stunden sind wir von ihm entfernt und nur noch als graues Schemen ist er zu erkennen. Dann schließt Malinconia doch noch die Augen. Felicita lässt donnernd ihr feuerrotes Haar in den nachtblauen Himmel lodern. Erlöschend, schwarz, rollt es ins Meer. Der Stromboli hat einen glühenden Faden ins Dunkel gespuckt.
Felicita. Akustische Vermessungen. Im Land des Glücks. Text: Katharina Wieler. Klangkomposition: Stefan Scheib. Mit Katharina Wieler, Theo van der Poel und Stefan Scheib. Unter Verwendung von Gesprächen mit Nereo Zeper, Antonella Perin, Franco Palmieri, Mauro Di Vito, Benedetto Basile und Marco Betta, sowie von Klängen von Giuseppe Viola, Lelio Gianetto, Marcello Cina, Donatella Solima, Francesca Adamo und anderen. Dramaturgie: Annette Kürmeier. Technische Realisation: Stefan Scheib und Katharina Wieler. Regie und Produktion: Liquid Penguin Ensemble für den Saarländischen Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2016.